sich später mal bei mir melden. Das machen wir heute Morgen sicherlich nicht. Aber ich will ganz bewusst diesen Text lesen und auch ganz bewusst bis zum Ende lesen, weil egal, ob das jetzt Markus ein, ich werde jetzt ein längeres Stück lesen, also ihr dürft einfach mal zuhören und versuchen mitzukommen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wer mitlesen will, ich starte in Markus 15, 37, aber dann kommen wir relativ schnell zu Markus 16. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Jetzt Vers 42. Es wurde nun schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, sodass die Zeit drängte. Da fasste sich Josef aus Arimathäa ein Herz, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Josef war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon gestorben sei. Er ließ den Hauptmann rufen und fragte ihn, ob Jesus wirklich bereits tot sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in ein Fels gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter Josefs, sahen zu und merkten sich, wohin der Leichnam Jesu gelegt wurde. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, da sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas davon erzählten, was sie erlebt hatten. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichteten ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als er zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien Jesus den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten geglaubt, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird es ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die der Verkündigung begleiteten. Bevor wir in den Bibeltext eintauchen, noch kurz ein kleiner, ganz schlechter April-Scherz. Sascha, haben wir den? Ja, ich weiß. Von hier an wird es nur noch besser. So, also, eine Sache, die uns an dem Text wirklich hoffentlich auffallen, ist die Art und Weise, wie Gott hier handelt. Und es ist, also kann genau wieder wegmachen, nicht das. die Art und Weise, wie Gott hier handelt. Er handelt nämlich absolut souverän. Absolut in Ruhe. Da ist keine Hektik drin, da ist kein Stress drin, keine Dramatik, keine übertriebene Eile. Gott handelt einfach so, wie es ihm an der Stelle passt. Er hätte es ja auch irgendwie anders machen können, so dass sein Sohn wieder von den Toten aufersteht und damit an der Stelle die Rettung der Welt irgendwie auch abgeschlossen ist. Das ist ja ein Riesending. Passiert ja auch nur einmal in unserem Weltgeschehen. Und er hätte es ja auch irgendwie anders machen können, wie zum Beispiel bei der Geburt von Jesus. Er hätte Engel vorausschicken können, die hätten schon mal zu den Jüngern gehen können und sagen können, hey, morgen früh, hey, da müsst ihr da sein, da wird der Jesus auferstehen von den Toten. Und sie hätten sich innerlich schon mal vorbereiten können. Oder er hätte irgendwie anders es ankündigen können, hätte Propheten schicken können und sagen können, heute wird der Messias wieder von den Toten auferstehen. Er hat es nicht gemacht, sondern Gott lässt sich überhaupt nicht hetzen. Er rennt den Frauen auch nicht irgendwie entgegen oder so, sondern er lässt sie einfach mal ans Grab kommen und dann das für sich selber erleben. Gott steht von den Toten auf und das in absoluter Souveränität. Er bestimmt das Wie und das Wann. Er ist das Leben selbst und der Tod kann ihn nicht festhalten und das Grab ist leer. Wenn Jesus seine Auferstehung am Glaubensleben seiner Jünger festgemacht hätte, also wenn er gesagt hätte, okay, so wie die gerade unterwegs sind, mal bin ich irgendwie stark im Glauben unterwegs, mal bin ich vielleicht nicht so stark im Glauben unterwegs, ich mach's mal daran fest, dann wäre das Ding wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Dann wäre er ab und zu mal völlig verfrüht aus dem Grab rausgehüpft und dann wäre er schnell wieder zurück, weil er doch Angst gekriegt hätte. Dann hätte er den Stein mal ein bisschen weggerollt, aber dann vor Angst wieder zugerollt und hin und her. Das wäre ein einziges hoch und runter, wie so eine Achterbahn gewesen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass Gott sagt, ich handle hier souverän, von keinem abhängig. Ich bin das Leben, der Tod hält mich nicht zurück. Und ich stehe 3 Tage, nachdem ich am Kreuz gestorben bin, von den Toten wieder auf. Guten Morgen, ihr lieben Soldaten. Die Sache ist die, Gott überträgt diese Souveränität dann an seine Nachfolger. Wenn man mal sieht, wie der Schreiber von dem Markus-Evangelium den Text dann da schreibt, dann kann es ihm ja gar nicht schnell genug gehen. Wie so im Zeitraffer überfliegt er die nächsten Tage. Also in den anderen Evangelien und auch in der Apostelgeschichte lesen wir nach davon, dass Jesus mal bei den Jüngern und kommt rein, aber Markus sagt, unwichtig. Jesus und der große Fischfang und so weiter, Markus sagt, völlig egal. Er will so schnell wie möglich zu dem Auftrag Jesu kommen. Das, was Jesus ganz am Ende, bevor er dann in den Himmel geht, sagt. Er sagt, geht hin in alle Welt. Und dort überträgt er die Souveränität Gottes auf seine Nachfolger. Und er will das ganz bewusst, so gut es geht, so nah wie es geht, an der Auferstehung ranmachen. Gott überträgt diese Souveränität, die Macht über den Tod, das Leben an sich, auf seine Nachfolger. Und sobald er damit anfängt, schlottern denen erstmal die Knie. Ist natürlich völlig verständlich und nachvollziehbar. Die Frauen sind unterwegs zum Grab und unterwegs überlegen sie noch, naja, wie soll man das eigentlich hinkriegen mit dem großen Stein? Und hin und her, vielleicht helfen uns die Soldaten, weiß nicht genau, wie machen wir das? Und dann kommen sie hin, der Fels ist schon weggerollt, das Grab ist leer, das ist natürlich erstmal der erste Schock, ja, wo ist denn der Bub jetzt? Dann sitzt da so ein Engel. Und was will der denn jetzt? Und dann sagt er euch doch, fürchtet euch nicht. Und erzählt er irgendwas von wegen, Jesus ist auferstanden und er ist nicht hier. Und sie werden die ersten Zeugen der Auferstehung. Wenn man mal von den ohnmächtigen Soldaten draußen vor dem Grab absieht. Sie werden die ersten Zeugen der Auferstehung. Und damit bekommen sie den Auftrag, diese Souveränität Gottes, dieses Leben Gottes zu verkünden. Aber konfrontiert mit dieser Souveränität und der Übertragung rennen sie weg und sagen keinem was. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil sie gedacht haben, glaubt uns eh keiner oder weil sie selber noch zu schockiert waren oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie den ersten Auftrag, diese Machtdarstellung Gottes, Leben, wo kein Leben da war, Auferstehung zu verkünden. Und irgendwie verbocken sie es, sie rennen weg und sagen keinem was. Und man kann das natürlich leicht verurteilen. Kannst du sagen, oh, ihr lieben Frauen, hättet ihr mal besser zugehört oder was auch immer, dann hättet eure Knie nicht so geschlottert und dann hättet ihr es irgendwie besser hingekriegt. Hättet ihr es wenigstens zum Petrus oder so noch gesagt. Der hätte es dann eh nicht geglaubt, lesen wir später. Aber egal. Aber ich glaube, wir können nicht so schnell einfach verurteilen. Weil wir an der Stelle, glaube ich, oft ganz genauso handeln. Wir leben oft als Christen der Kreuzigung. Und da sind wir richtig, richtig gut drin. Wir kommen vor das Kreuz. Wir bekennen unsere Sünden. Wir nehmen das an, was Jesus am Kreuz für uns erkauft hat. Wir bekommen dort ewiges Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast diesen Schritt noch nie getan, vors Kreuz zu kommen und zu sagen, Jesus, ich brauche das, was du dort tust für mein Leben, weil ich mit meinem Leben nicht mehr klarkomme. Weil ich weiß, es reicht vielleicht für dieses Leben, aber fürs nächste wird es sicherlich nicht mehr reichen. Ich brauche diesen Retter auch für mich. Ihr lieben Leute, dann will ich euch heute Morgen ganz platt einladen. Tut es. Macht es. Weil an Jesus kommt ihr nicht vorbei. Vielleicht könnt ihr ihm hier noch ab und zu ein bisschen ausweichen. Wir gehen halt Weihnachten und Ostern in die Kirche, aber ansonsten bleiben wir zu Hause. Ja, das kann man machen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du ihm nicht mehr ausweichen kannst. Und der Weg zum Leben führt nur durch Jesus. Er führt nicht an Jesus vorbei. Wenn du also noch nie diesen Punkt hattest, vors Kreuz zu kommen und zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben hin, weil ich weiß, das, was ich hier zusammenlebe, das reicht nicht aus. Ich nehme dein Leben für mich an. Dann will ich dich einladen, dass du es tust. Vielleicht auch heute Morgen ein ganz besonderes Ostern, dass du sagst, das ist mein Ostern heute, 2018. Ich gebe mein Leben dir, Herr Jesus. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne, da ist ein Gebetsteam da, die werden jubeln, wenn sie mit dir dieses Gebet sprechen dürfen. Aber grundsätzlich würde ich mal davon ausgehen, dass viele von uns heute Morgen das schon getan haben, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Und wir leben mit dieser Kreuzigung. Wir leben in dieser Vergebung. Und wir leben in diesem Glück, das ewige Leben in uns zu haben, Gott in uns zu haben. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann reicht uns das doch aus, oder? Wenn es nach uns gehen würde, dann könnten wir hier das Evangelium schon beenden. Mit der Kreuzigung, der Vorhang zerriss, das nehmen wir noch mit. Oder vielleicht auch noch den Hauptmann, der irgendwie sagt, oh, dieser war wirklich Gottes Sohn. Aber dann vielleicht noch die Grablegung, dass Jesus nicht so am Kreuz hängen bleibt. Das wäre noch irgendwie schön, aber das wäre doch ein rundes Ende. Ganz ehrlich, das reicht uns doch aus. Vergeben, angenommen, geliebt, ewiges Leben, Freude, das reicht doch aus, oder? Ich habe das Gefühl, wir sind richtig gut darin, Christen des Kreuzes zu sein. Aber Gott ist noch nicht am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist ein Gott der Auferstehung. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, wo sind denn die Christen der Auferstehung, die mit absoluter Souveränität, mit Autorität und Leidenschaft das Böse in dieser Welt vor sich hertreiben, austreiben, so wie von Markus beschrieben und in unmittelbaren Zusammenhang zur Auferstehung herstellend. Als die Frauen das leere Grab sehen und den Engel, da entsetzen sie sich, da sagen sie nichts mehr. Aber das ist doch genau auch unsere Reaktion. Wir schrecken zurück, wenn Gott uns das Unmögliche, das Wunderbare oder das Wunderhafte irgendwie aufzeigt, da rennen doch auch wir oft entsetzt davon und sagen, nee, das sind nicht wir, das kann nicht ich sein. Lieber ganz ruhig, lieber schön gemütlich, lieber in meiner Gemeinde irgendwie beschützt. Das Kreuz und den Tod verwalten, das können wir, da sind wir gut drin. Das lesen wir auch hier. Der eine, der fasst sich ein Herz und bittet bei Pilatus um den Leichnam. Der andere organisiert das Grab. Die Frauen, sie rühren schon die Öle an, damit sie am nächsten Tag hingehen können und ihn allen balsamieren können. Da sind wir gut drin. Das hat Jesus ihnen nicht mal beibringen müssen. Das haben sie hingekriegt. Wir sind richtig gut darin, diesen Tod zu verwalten. Aber die Auferstehung, da sind wir perplex. Da schrecken wir zurück. Damit wissen wir nicht so richtig, was anzufangen. Und fast, ich wage es zu sagen, fast wünschen wir uns an der Stelle Jesus wieder in sein Grab zurück, weil es irgendwie einfacher wäre. Weil dann kann ich mich wieder in mein ruhiges, christliches Leben zurückziehen. Irgendwie in der Vergebung und in der Heilung ein gesättigtes Dasein leben, den Tod irgendwie weiter verwalten. Aber Jesus sagt hier was anderes. Er zeigt uns, was diese Auferstehung bedeutet. Und er zeigt uns, was es bedeutet, wenn er uns diese Auferstehung, diese Souveränität überträgt. Er sagt, ihr sollt genauso souverän den Tod überwinden, wie ich das getan habe. Ihr sollt der ganzen Schöpfung verkündigen. Ihr sollt taufen. Ihr sollt Dämonen austreiben. Ihr sollt in neuen Sprachen beten. Tödliches Gift hat keine Wirkung bei euch. Ihr sollt die Krankheiten heilen. Wir sehen, wie Jesus sich das vorstellt. Seine Nachfolger, die mit Autorität und Souveränität das Böse und die Dunkelheit dieser Welt Stück um Stück, Dämon für Dämon, Krankheit für Krankheit, Depression um Depression, kaputte Ehe um kaputte Ehe, Not für Not, verdrängen, vertreiben und heilen. Licht bringen, Wiederherstellung bringen, ja, Auferstehung bringen hinein in diese Welt. Und da fangen doch auch unsere Knie an zu schlottern, oder? Da verstecken wir uns doch lieber wieder beim Kreuz. Da war es gemütlicher. Nicht für uns natürlich, also nicht für Jesus meine ich, aber für uns war es da gemütlicher. Den Tod verwalten, das können wir. Öle mischen, Grab herrichten, Gottesdienst vorbereiten, Gemeinde machen, das können wir gut. Natürlich kann man die Kreuzigung und die Auferstehung nicht gegeneinander ausspielen. Das wäre ja Quatsch. Man kann nicht sagen, naja, ich bin eben für die Auferstehung. Und dann sagt, naja, ich bin eben für das Kreuz. Das ist ja völliger Quatsch. Das wäre ein großer Fehler. Jesus und sein Kreuz bleibt und ist und bleibt das Zentrum unseres Glaubens. Auch nichts anderes sagt Paulus, wenn er sagt, als ich unter euch war, als er mit den Korinthern spricht, habe ich nichts gewusst als den gekreuzigten Christus. Er sagt, alles andere war völlig egal, außer der gekreuzigte Christus. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, dass Jesus für meine Sünde an diesem Kreuz gestorben ist. Das kann man nicht ausspielen gegen irgendwas anderes. Aber die Auferstehung gehört eben dazu. Wir feiern Ostern. Wir feiern das, dass Jesus souverän den Tod besiegt hat und wieder auferstanden ist. Und es gehört eben auch dazu. Wir haben den auferstandenen Gott. Und das heißt, wir haben auch die Berufung zu einem auferstandenen Glauben. Was heißt das für uns als Gemeinde, für dich heute Morgen, der du hier bist? Ich rede jetzt mal mit den Christen. Wenn du heute Morgen sagst, oh, ich habe das mit Jesus noch nicht so gemacht, deine Zeit, wunderbar, komm nach dem Gottesdienst nach vorne und wir werden es lieben. Aber ich rede jetzt mal zu den Christen. Was bedeutet das für uns? Wir haben einen auferstandenen Gott. Das bedeutet, dass wir berufen sind, uns den Problemen dieser Welt zu stellen. Und nicht den Rücken zuzudrehen, uns nicht abzuwenden. Das bedeutet, dass es nicht mehr sein kann, dass wir als heilige, nette Christenschar irgendwie hier sitzen und hilflos mit den Achseln zucken, wenn wieder irgendwas vorkommt, wenn die Dunkelheit der Welt übernimmt. Das kann es nicht sein. Das passt nicht zusammen mit diesem auferstandenen Gott. Nein, wir brauchen eine Christenheit, wir brauchen eine Ekklesia im umfassenden Sinne, eine Gemeinde, die hingeht zu den Menschen und sich nicht verkriecht in ihren Gemeindegemäuern. Die wachsam durch den Tag geht und jeden Tag fragt, Gott, wo brauchst du Auferstehung heute? Bei mir persönlich, bei meinen Nachbarn, bei mir persönlich oder bei meinen Arbeitskollegen. In meiner Schule, in meiner Familie. Wo brauchst du Auferstehung, Herr Jesus? Ich schrecke nicht zurück. Ich habe keine Angst davor. Meine Knie schlottern nicht. Sondern mit dem, was du mir übertragen hast, mit dem gehe ich los. Und ich werde die Kranken heilen. Ich werde die Dämonen austreiben. Und keiner kann mir was anhaben. Diese Christenheit brauchen wir. Und ich frage heute Morgen, wo sind die Christen der Auferstehung? Die Christen des Kreuzes, da sind wir gut drin. Aber wo sind die Christen der Auferstehung? Ja? Auferstehung ist eine Herausforderung. Damit hat uns Jesus, ich wollte gerade sagen, er hat uns damit ein ganz schönes Ei ins Nest gelegt, aber dann gemerkt, wie kitschig das war. Er hat uns damit ganz schön was eingebrockt an der Stelle mit der Auferstehung, weil es uns völlig überfordert. Natürlich überfordert uns das. Den Tod können wir verwalten, auf dem Friedhof können wir gehen. Aber was machen wir denn mit dieser Auferstehung? Die sprengt doch komplett das, was wir irgendwie leisten oder denken können. Und Gott überfordert uns, genauso wie er die Frauen überfordert hat, genauso wie er die Jünger überfordert hat. Er überfordert uns mit dieser Auferstehung. Und ich stehe dann davor und sage, das kann doch gar nicht sein. Und jetzt überträgst du diese Kraft der Auferstehung auf uns und schickst mich raus. Und ich stehe davor und ich sage, nee, meine Knie schlottern, das kann gar nicht sein. Klar. Es ist mega herausfordernd, auch überfordernd, was Gott uns da zutraut. Gott handelt so krass außerhalb unserer Komfortzone. Aber das ist unser Sieg. Das Leben unseres Glaubens. Wo sind die Christen der Auferstehung, die sich nicht verstecken, die nicht dann mit schlotternden Knien in ihren kleinen Krüpplein zusammensitzen und sagen, naja, der Sturm geht hoffentlich irgendwann vorbei, sondern die sich dem Sturm stellen, die da sind in der Gesellschaft, sagen, da erhebe ich meine Stimme. Oder wenn es sein muss, da gebe ich eine Umarmung. Oder wenn es sein muss, da gebe ich ein aufrichtendes und ermunterndes Wort. Oder da schreite ich zur Tat und teile das Essen mit aus. Oder gebe meine Finanzen rein. Wo sind diese Christen der Auferstehung? Ich habe uns heute Morgen begrüßt mit diesem, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und so begrüßen sich die Christen schon seit 2000 Jahren. Die begrüßen sich nicht mit, der Herr ist gekreuzigt, ja, er ist wahrhaftig gekreuzigt. Hätten sie auch machen können. Der Herr ist gekreuzigt, er ist wahrhaftig gekreuzigt. Nein, so haben sie Christen nicht gemacht. Nein, das Wichtige ist, er ist auferstanden. Die Kreuzigung, die haben wir in Erinnerung behalten. Wir feiern Abendmahl. Mein Leib dahingegeben. Mein Blut vergossen für die Vergebung. Die Kreuzigung des Kreuz, das haben wir hier vorne stehen. Wir haben es um unseren Hals als Schmuckstück. Überall, wo wir hinsehen, werden wir daran erinnert, ja, da war mal dieses Kreuz. Da war mal dieser Jesus an diesem Kreuz. Aber wir begrüßen uns nicht mehr mit, der Herr ist auferstanden. Das kommt irgendwie, das kann man gerade noch an Ostern so machen. Und selbst da ist es ganz schön peinlich. Machen wir nicht mehr so. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir diesen Gruß wieder einführen. Und damit meine ich nicht, dass wir uns jetzt alle jedes Mal so begrüßen müssen, der Herr ist auferstanden, der ist wahrhaftig auferstanden. Das kommt natürlich echt ein bisschen blöd. Aber dass wir uns es immer wieder ins Bewusstsein rufen, der Herr ist auferstanden. Zeig dein Christsein diese Auferstehung. Zeug dein Christsein von dieser Kraft, die den Tod überwunden hat, die den Tod besiegt hat. Oder bist du ein Christ des Kreuzes? Auch das ist super, aber es ist nicht das Ganze. Wo sind die Christen der Auferstehung? Ach genau. Da steht jetzt, ich will aufhören mit der Losung. Da habe ich gedacht, welche Lösung will ich jetzt anbieten? Aber das ist... Ich bin nicht so bekannt als Losungsleser, also hier vorne. Wir predigen oft nicht das von der Losung vorgegebene. Aber als ich dann diese Woche die Losung und den Monatsspruch für April und dann auch für den heutigen Tag gelesen habe, habe ich gedacht, Halleluja. So, ganz traditionell die Losung von diesem Jahr. Ja. Okay. Der Monatsspruch. Das meine ich jetzt ganz ernst. Der Monatsspruch, den ich uns mitgeben will für April. Jesus Christus spricht, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist mal ein Monatsspruch. Der Friede Gottes, der alle Vernunft und alles Denken übersteigt, der ist mit dir. Und dann sagt Jesus, und jetzt geh, so wie mich der Vater gesandt hat, so geh du. Sitz nicht nur in den Synagogen und rede zu den Pharisäern, auch das ist natürlich wichtig. Aber geh dorthin, wo du dein Leben lebst und dort nimm diesen Frieden mit. und dort verteile diesen Frieden. Jesus Christus spricht, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das war der Monatsspruch. Jetzt kommt der Spruch fürs Osterfest. Jesus Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen. Da muss die Gemeinde euch Amen rufen. So. Also nicht, ja, okay. Völlig okay. Und jetzt noch den Lehrtext von heute. 2. Timotheus 2, Vers 8. Haltet im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. So, also ihr lieben Losungsleser, wunderbar, die Losung nicht lesen, kramt sie heute mal raus. Und dann kommt vor Gott und sagt, hey Gott, ich will kein Karfreitagschrist sein. Ich will kein Kreuzigungschrist sein. Danke für dein Kreuz. Ich kann es nie zu hoch achten, dein Kreuz. Ich kann es nie zu sehr ehren und dich dafür loben und preisen für dieses Kreuz. Aber ich will ein Auferstehungschrist sein. Weil du am Kreuz noch nicht zu Ende warst. Du bist auferstanden. Gib mir Mut. Lass mich die Herausforderungen der Welt sehen. Und dann beauftrage mich und sende mich, ich bin bereit, diesen Problemen zu begegnen. Lass mich Lichtbringer sein. Lass mich Heilungsbringer sein. Lass mich Friedensbringer sein. Lass mich Hoffnungsbringer sein. Was es auch immer braucht. Lass mich Dämonenausbringer sein. Was es braucht. Ich bin ein Auferstehungschrist. Und dafür will ich jetzt noch beten. Herr Jesus, ja, ich kann es nicht besser sagen. Danke für diesen Tritt in den Hintern an Ostern. Dass du uns völlig überwältigst und überforderst mit dieser Auferstehung, die wie so eine Herausforderung vor uns steht, mit der du sagst, hey, wir haben wirklich alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das stimmt wirklich. Ich habe den Tod besiegt. Ich habe die Macht über den Tod. Vor was hast du noch Angst? Und Jesus, wir stehen heute Morgen hier oder sitzen heute Morgen hier als Gemeinde und wollen sagen, wir nehmen diese Herausforderung an. Uns schlottern vielleicht die Knie an mancher Stelle, ja. An mancher Stelle würden wir auch vielleicht lieber wegrennen. Aber das soll uns nicht ausmachen als Christen, dass wir uns wegdrehen und wegrennen. Sondern wir wollen gehen, so wie du es uns gesagt hast. Wir wollen gehen hin zu den Menschen, dort, wo die Probleme sind, dort, wo die Dunkelheit ist, dort wollen wir sein, mittendrin. Und wir sagen Ja dazu, Herr Jesus. Wir sagen Ja dazu. Und du bist gekommen und du musstest die Jünger ein bisschen schelten wegen ihrem Unglauben. Jesus, da, wo es nötig ist, da schelte auch uns ein bisschen. Und freundlich und mit Liebe, weil du gar nicht anders kannst, weil du Freundlichkeit und Liebe bist. Aber freundlich und mit Liebe, gib uns diesen sanften Tritt der Auferstehung immer wieder neu. Sag, hey, ich bin auferstanden. Leb das. Lebe diese Auferstehung in deinem Leben. Mach sie wertvoll dadurch, dass du sie lebendig machst, auch heute hier. Jesus, nimm uns als Gemeinde auf diesen Weg mit. Dass wir Auferstehungsgemeinde sind, durch und durch und durch. Hoffnungsträger, nicht nur hier im E-Werk oder in unseren Hauskreisen, sondern in Rot am See, in unserer Welt. Hier ist die größte Geschichte der ganzen Menschheit. Fängt an einem Kreuz und einer Auferstehung an. Und wir sind Teil davon. Lass uns gute, lebendige und kraftvolle Träger dieser Geschichte sein. Dazu segne uns, Herr Jesus. Amen.